Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Mickey 17 von Bong Joon-ho. Dieser Film ist, sagen wir es gleich heraus, eine Katastrophe. Man hätte ja so Großes hoffen können nach Snowpiercer und vor allem nach Parasite. Dieser Regisseur versteht es doch, die Gegenwart zu analysieren, Filmisches zu destillieren, uns wirklich mit etwas zu konfrontieren. Nichts aber hier. Vielleicht liegt es an der literarischen Vorlage, dem Science-Fiction-Roman Mickey 7 von Edward Ashton, der literarisch nichts aufzubieten hat, der nur grässliche Dialoge, ganz funktionale Clip-Clap-Dialoge anzubieten hat. Ja, dieser ganze Roman liest sich wie die Bedienungsanleitung für einen Staubsauger mit Wischfunktion. Ein Raumschiff verlässt die Erde, das Weltall soll kolonialisiert werden. Und da gibt es so ein paar interessante Prämissen, aus denen hätte man durchaus einen bemerkenswerten Film machen können. Es ist das Projekt eines Politikers und Unternehmers namens Kenneth Marshall, der mit seiner Frau, eine Lady Macbeth auf Amerikanisch, seine vermeintlich christliche Vision einer weißen Rasse fernab von irdischen Regulierungen umsetzen will. Die Erde hat für viele Menschen nichts mehr zu bieten. Da nimmt man das All als Exit, als Option gern an. So ergeht es auch dem von Robert Pattinson gespielten Mickey Barnes. Er will ein Expendable werden. Was heißt, es bleibt ihm eigentlich keine andere Wahl. Er soll nicht nur für die Drecksarbeit zuständig sein, sondern er wird immer wieder Tode sterben, kann aber durch einen biologischen 3D-Drucker reproduziert werden. Also eine neue Form von Recycling findet hier statt. Der reproduzierbare Mensch wird zum Versuchskaninchen, um zum Beispiel Viren und Impfungen an ihm zu testen, um ihn in unwirtliches Gebiet zu schicken, wo bislang kein Mensch je gewesen ist. Die Erinnerungen werden auf einer Festplatte gespeichert und jeweils auf den nächsten Klon übertragen, damit keine Gedächtnislücken entstehen. So ist auch das Verfallsdatum von Mickey 17 bald erreicht. Auf einem fremden Planeten namens Niflheim gerät er in die Fänge von Creepern. Creeper, das sind nahezu gesichtslose Panzertiere mit kurzen Tentakel. Es gibt sehr viele von ihnen und Mickey 17 ist sich eigentlich sicher, dass dies sein Ende sei und bald schon die Version Nummer 18 gedruckt werden kann. Aber diese Creeper sind ihm gar nicht feindlich gesinnt, sondern retten ihm sogar das Leben. Das führt dann zu Konfusionen auf dem Raumschiff. Zudem kehrt Mickey zurück, aber inzwischen wurde tatsächlich schon die nächste Version, nämlich Mickey 18, ausgedruckt. Dieser sieht der 17er Variante zwar zum Verwechseln ähnlich, aber das Gemüt des Neuen ist weniger sanft als das des Vorgängers. Er ist aggressiv, entdeckt in seinem Klon gleich einen Feind, der besser aus dem Weg geräumt gehört. Zudem sind Multiple an Bord nicht gestattet. Das Klonen ist nur dazu da, um Verstorbene zu ersetzen. Die Rivalität spitzt sich zu, als die neueste Version es auch auf Nasha, die attraktive Freundin aller Mickeys, abgesehen hat. Nasha sind sich gleich eine interessante Ménage à trois, während 17 mit diesem Gedanken doch arg fremdelt. Wie schockierend es ist, seinem fleischgewordenen Spiegelbild gegenüberzustehen, was es für die eigene Subjektivität bedeutet, weiß der Roman ebenso wie der Film nicht zu erzählen. Aus der Ausgangslage werden lediglich ein paar billige Pointen generiert, aber man käme fast ohne das Klonen aus und könnte diese Geschichte so erzählen. Warum orientiert man sich dann nicht ein bisschen am 19. Jahrhundert? Es ist doch interessant, dass im Zeitalter der Industrialisierung, der Debatten um Entfremdung, auch zunehmender Bürokratie, der Doppelgänger als Motiv in der Literatur aufkommt. So zum Beispiel in dem Roman Der Doppelgänger von Dostojewski, der nun auch in der deutschen Urfassung vorliegt. Da heißt es an einer Stelle dann: Sein Atem riss ab, sein Kopf schwirrte. Der Unbekannte saß direkt vor ihm, ebenfalls noch in Mantel und Hut, auf seinem höchsteigenen Bett, lächelte, kniff die Augen zusammen und nickte ihm recht kumpelhaft zu. Herr Goljatkin war drauf und dran zu schreien, aber es wollte ihm nicht gelingen, wollte ganz gleich wie protestieren. Allein seine Kräfte ließen nach, die Haare standen ihm zu Berge und vor Schrecken sank er hin. Es gab auch reichlich Gründe dafür. Herr Goljatkin erkannte jetzt ganz und gar seinen nächtlichen Kumpan. Sein nächtlicher Kumpan war nämlich kein anderer als er selbst, Herr Goljatkin nämlich. Er war ein anderer Herr Goljatkin, aber entsprach ihm ganz und gar. Kurzum, er war das, was man gemeinhin einen Doppelgänger nennt, und zwar in jeder erdenklichen Hinsicht. Und dann nimmt das Drama seinen Lauf. Herr Goljatkin ist außer sich. Er versucht, sich das zu erklären. Er versucht, es anderen zu erklären. Und dieser Doppelgänger, der ist durchaus ein Rivale. Er bekommt nämlich alle die Positionen, die Herr Goljatkin eigentlich gerne hätte. Und dann erleben wir ein unglaublich rasantes, groteskes Abenteuer. Hier steigt jemand tief ein in die psychische Verwirrung, die es stiften kann, wenn man sein Ich verliert, beziehungsweise wenn es sich doppelt. Der Film hat an so etwas überhaupt kein Interesse. An einer tiefer gehenden Auseinandersetzung ist dieser Film nicht interessiert, weil er ein reiner Thesenfilm ist. Im Prinzip funktioniert Mickey 17 wie Barbie. Der Erfolgsfilm Barbie baute eine wackelige Handlungskonstruktion auf, um darin diverse mehr oder weniger feministische Thesen aufzuhängen. Hier etwas über weibliche Körperbilder, dort etwas über die gläserne Decke, an der anderen Ecke etwas über toxische Männlichkeit und so weiter. Der Film wirkte wie eine bunte Zusammenstellung etlicher New York Times Kolumnen. Mickey 17 verfährt ganz ähnlich. Die Frauen, so sieht es der an Elon Musk und Donald Trump gemahnte Anführer Marshall vor, sollen auf dem neuen Planeten vorwiegend Gebärmaschinen sein. Das ist natürlich ein Kommentar zum Antifeminismus der US-Republikaner. Andere Lebewesen sollen sich unterordnen oder werden ausgerottet. Das ist natürlich ein Kommentar zu rechter Klimapolitik und zu Kolonialismus. Der geklonte Mensch ist der ideale Arbeiter, die natürliche Grenze, auf die Marx noch verweisen konnte. Nämlich, dass der Arbeiter noch die Möglichkeit haben muss, sich zu reproduzieren, um sich zu erholen. Ja, das wird nun auch durchbrochen. Durch die Überwindung des Todes gibt es keine natürliche Grenze mehr, womit auch die Ausbeutung grenzenlos wird. Ja, das sind alles irgendwelche Kommentare zur Gegenwart im Spätkapitalismus, aber es sind eigentlich nur Kommentare, es sind ein paar Thesen hingestreut. Mehr wird damit aber nicht gemacht. Bong Joon-ho hat gar kein Interesse an den Thesen, die er aufstellt. Es wäre ja ethisch tatsächlich interessant zu sehen, wie diese Zweiteilung der Menschheit sich vollzieht. Wenn aufgeteilt wird in Echte und Geklonte, wie verändert das die Conditio Humana? Francis Fukuyama war es ja, der nicht nur das Ende der Geschichte begrüßte, sondern auch vor dem Ende des Menschen warnte. Sicherlich ist das auch im Rahmen einer Science-Fiction-Komödie geistreich zu thematisieren, aber Bong Joon-ho beschränkt sich auf alberne Witze. Auch ästhetisch hat er nichts zu der Sache beizutragen. Im Prinzip sieht der gesamte Film so aus, wie eine Netflix-Science-Fiction-Serie ebenso aussehen würde. Es ist überhaupt kein eigener ästhetischer Ansatz zu finden. Es gibt überhaupt keine Überlegung, wie kann man eigentlich dieses neue Menschsein, dieses Geklontsein entsprechend in Szene setzen. Bis auf ein paar Pointen hat dieser Film auch ästhetisch nichts zu bieten. Es ist ein Film, der so aussieht, wie man es sich vorstellt. Und genau das ist der Fehler, wenn wir einfach nur Seh- und Denkgewohnheiten bestätigt bekommen. Anders ist es ja in Parasite. Da werden zwar auch Thesen vertreten, aber nicht einfach werden diese Thesen in den Raum gestellt, sondern aus den Szenen treten diese Szenen hervor. Ja, die Szenen bringen diese Thesen hervor. Das Kino denkt hier selbst und wir schauen ihm beim Denken zu. Die Klassenanalyse in Parasite ist als Allegorie deshalb so bestechend, weil nur durch das allegorische Erzählen die Verhältnisse so transparent werden. Das allegorische Erzählen ist kein Umweg, sondern es ist, wenn man so möchte, der einzige Weg. Und das gelingt deshalb so gut, weil der Film nicht Marx und Bourdieu einfach illustriert, sondern vielmehr ist die filmische Kraft so stark, dass eher Marx und Bourdieu den Film illustrieren. Analyse und Spannung, Erkenntnisinteresse und Unterhaltung sind nicht voneinander dort getrennt, sondern sie bedingen einander. Genau das Gegenteil beobachten wir in Mickey 17, der irgendwie enden muss und dann nimmt das noch ein paar Hürden. Man könnte diesen Film auch zusammenstreichen auf 90 Minuten, es wäre auch kein Problem. Es gibt im Grunde ja nur leicht fiktionalisierte Varianten dessen zu sehen, was wir ohnehin schon kennen. Elon Musk bei Joe Rogan, Donald Trump im Weißen Haus. Mickey 17 fügt dem nichts hinzu. Dieser Film hechelt der Gegenwart hinterher. Deshalb ist der Film auch eigentlich nicht allegorisch, sondern er ist parodistisch. Wo aber die Wirklichkeit längst eine Farce ist, muss man über andere filmische Mittel nachdenken, um überhaupt noch etwas erzählen zu können. Donald Trump und Elon Musk haben uns, so könnte man festhalten, alle dümmer gemacht, auch die Filme. Wenn wir jetzt die Realität haben und diese Schurken der Realität nehmen und sie in eine Fiktion verpflanzen, dann haben wir nicht etwas Neues geschaffen, sondern wir haben nur die Wirklichkeit reproduziert. Das ist eine vielleicht nachvollziehbare, aber doch recht hilflose Geste. Parasite spielt ja damit, dass wir alle gern auch dazugehören wollen, dass wir eigentlich auch in einem solch tollen Haus leben möchten. Das ist ein Film, der mit anderen Worten mit Ambivalenzen spielt. Er konfrontiert uns mit unserer Bräsigkeit. Mag anderswo die Welt untergehen, wir freuen uns über die frische Luft nach einem sinnflutartigen Regen. Da passiert etwas in uns und mit uns. Mickey 17 konfrontiert uns mit nichts. Er bestätigt nur das, was wir alle wissen. Ja, Milliardäre wie Elon Musk sind eine Katastrophe und wir können dann halblaut im Kinosessel sagen, tax the rich, aber wir können es auch sein lassen. Eine Allegorie soll ja eigentlich etwas Abstraktes konkretisieren. Dieser Film klont nur, was ohnehin der Fall ist. Zum Schluss noch eine Bemerkung zu etwas, was nicht nur in diesem Film auffällig ist. Wir müssen über dieses Wort Fuck sprechen. Haben Drehbuchautoren noch irgendeinen anderen Ausdruck in petto, um Figuren ihren Unmut kundtun zu lassen? Gibt es noch irgendein anderes Wort? Es kann doch nicht sein, dass wir nur noch Figuren erleben, die laufend dieses Wort Fuck in allen Lautstärken schreien. Es muss doch noch irgendetwas Geistreiches sonst geben, das man in ein Drehbuch schreiben kann. Es kann ja nicht sein, dass diese Drehbuchautoren alle zur Baumschule gegangen sind. Es ist nicht auszuhalten. Hundertfach, gefühlt tausendfach fällt das Wort Fuck. In diesem und in so vielen weiteren Werken ist das zu erleben. Diese Wortarmut korreliert auch mit einer geistigen Schlichtheit. Gewiss, Tarantino-Filme und natürlich die Fuck-Szene, dieser Fuck-Dialog aus The Wire bilden die Ausnahme. Sonst aber gilt, je öfter Fuck, desto häufiger schauen wir nur, aber sehen nicht.
Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.